Frequenzbesitzer und Frequenzbesetzungen, Diskussion zur Geschichte, Gegenwart und Zukunft demokratischer Öffentlichkeit. So ist die Überschrift der Titel einer Veranstaltung, die jetzt am Donnerstag bei uns hier im Radio auf der Freifläche stattfindet. Und ich spreche jetzt mit Alex, der das Ganze mitorganisiert. Hallo Alex.
Hallo, ich frage mich, wer hat sich diesen Titel, der ist ja viel zu lang, ausgedacht.
Das habe ich mir auch gefragt. Hallo Alex. Der Titel ist auf jeden Fall lang und das, worüber da gesprochen werden soll, ist auch was Komplexes. Es geht um 100 Jahre Radio, aber auch 100 Jahre oder vielleicht kürzer anderes Radio. Es geht um freie Radios. Wir sind ein solches hier. Radio Korax ist beispielsweise in Halle ein solches. In dem Studio sitzt du auch gerade, das vielleicht zur Transparenz. In diesem Umfeld bewegst du dich und bewegtest du dich. Diese freien Radios, was ist denn das für ein Ding? Also meine Frage wäre jetzt, seit wann gibt es die oder generell selbstorganisierte Radios? Ich weiß, das ist ein großes Thema, da könntest du jetzt wahrscheinlich eine Stunde lang drüber erzählen, aber kannst du es uns irgendwie mal zusammenfassen, wenn wir so in die Geschichte gucken, ab wann vielleicht auch dieser Begriff das erste Mal da war oder wann so sich selbstorganisierte Radios gegründet haben?
Der Begriff taucht tatsächlich in der Weimarer Republik im deutschsprachigen Bereich zum ersten Mal auf. Also da gibt es schon den Freien Radiobund Deutschlands. Das war die kommunistische Abspaltung des sozialdemokratisch dominierten Arbeiterradiobundes, / der hat sich auch mal umbenannt, Arbeiterradioclubs. Da sind wir eben schon fast 100 Jahre in der Vergangenheit. Also wir in dieser Woche vor 100 Jahren, Oktober 1923, erste reguläre Rundfunksendung. Und diese Sendung hört eigentlich niemand, weil niemand hat Radioapparate, kosten Unmengen an Geld, man muss eine Prüfung dafür ablegen und die ersten Leute, die so Radioapparate haben, sind in der Regel, sowas wie Ärzte oder Juristen. Da guckt die Arbeiterschaft erstmal in die Röhre, im doppelten Sinne. Die fangen an, selbst zu basteln und organisieren sich in eben diesen Arbeiterradioclubs. Und als sie dann fertig gebastelt haben und empfangen können, was gesendet wird, bei zum Beispiel in Leipzig der MIRAG, bisschen später dann, aber auch in Berlin und in anderen Städten, dann finden die das eher nicht so gut, ist eher sehr konservativ, staatsnah, nationalistisch, arbeiterfern, was so im Programm läuft vor 100 Jahren. Und da beginnt die Auseinandersetzung, wir wollen selbst unsere Belange mal hören. Und da spaltet sich dann, wie so oft, die Linke in sozialdemokratische Vertreter, die sagen, auch mit Regierungsbeteiligung im Hinterkopf, wir wollen über die Gremien ein bisschen reinkommen, was auch zeitweise gelingt, vor allem Ende der 20er Jahre, und wollen in den herkömmlichen neuen Radiosendern auch mal zu Wort kommen. Und es gibt die weitgehend, aber nicht nur, kommunistische Abspaltung, sagen, nee, wir wollen eigene Sender. Gibt es ja auch in anderen Ländern, gibt es in den USA, da gibt es Gewerkschaftssender und Arbeiterradios. In den Niederlanden zum Beispiel auch Gewerkschaftssender. Also ist jetzt keine eigentlich so utopische Idee. Und wenn die Sender uns nicht gegeben werden, dann nehmen wir die uns. Und das hieß illegale Radiopraxis. Also so Spannbreite von, wir unterbrechen das Programm, technisch fähige Leute, kappen die Leitung und setzen ihr eigenes Mikrofon dran und dann hört man eben nicht mehr Hindenburg bei einer Ansprache ans deutsche Volk, sondern man hört etwas Klassenkämpferisches, so als 10, 15 Minuten O-Ton. Und das firmiert dann unter dem Oberbegriff Freier Radiobund. Gibt noch andere Praxisbeispiele, also die versuchen dann zum Beispiel in größeren, aber auch nicht so größeren Städten sich auf belebten Plätzen zu setzen und von dort Radioprogramm zu übertragen, was in Moskau zum Beispiel produziert wird. Radio Moskau hat deutschsprachiges Programm, das ein bisschen anders aussah, ein bisschen anders klang. Und das wird dann kollektiv gehört und dann darüber diskutiert. Das ist auch so eine Radiopraxis. Oder sehr beliebt, ein Beispiel, was ich gerne bringe, es gibt eine Sendung vom Vorwärtsredakteur, SPD-Redakteur 1929 und KPD-Leute. Entführen den mal kurz, gehen als SPD-Redakteur in das Studio, tun so, als wären sie der SPD-Vorwärtsredakteur und halten dann eben eine etwas andere Ansprache. Und nach der Ansprache wird der Entführte dann wieder freigelassen. Also wir reden über so eine Form von doch etwas nicht ganz legaler Radiopraxis unter dem Slogan Freier Radiobund. Da beginnt quasi das in weit entfernter Vorgeschichte, was heute auch noch als freies Radio firmiert. Mit weniger Entführung, mit weniger Illegalität. Es gibt in den 60er, 70er Jahren, vor allem in Westdeutschland erstmal darauf geschaut, so eine Art Renaissance der freien Radiobewegung. Eng verbunden mit neuer sozialer Bewegung, also von Anti-AKW zur Hausbesetzung, gibt es in über 100 westdeutschen Städten Initiativen, die immer mal so 10 mal 15 Minuten senden und manche haben Glück, weil sie grenznah agieren können, dann gehen sie über die Grenze und da ist das mit dem Verfolgtwerden oft ein bisschen besser. In Freiburg zum Beispiel ging das oder auch in Aachen, die gingen nach Belgien und in Freiburg, die gingen nach Frankreich und sendeten von dort etwas länger, aber wir haben eine sehr, sehr weite Praxis ab Ende der 70er Jahre von Leuten, die sich formieren als Assoziation freier Radios. Also da ist der Begriff auch wieder da. Und im Osten gibt es so eine Praxis auch, die hieß zu DDR-Zeiten oft Musik spielen. Also Musik, die jetzt nicht im DDR-Rundfunk lief, die kommt. Die formieren sich nicht als freie Radios. Aber es gibt ab Mitte der 80er Jahren Initiativen, die deutlich politischer agieren. Auch in Verbindung mit Westberliner Radioakteuren, Kreuzberger Autonom, zum Beispiel Sendungen produzieren. Und natürlich 89, 90 beginnt dann das, was man so als ostdeutsche Radio, freie Radio-Renaissance begreifen kann. Sehr viel Radiopraxis. Ich könnte Stunden dazu erzählen. Das hat damit zu tun, dass ich darüber eine Dissertation schreibe. Deswegen würde ich einfach mal so ein typisches Beispiel für Musik in der DDR, Musiksender, Musikradiosender bringen, aus dem Jahr 1967. Ein Sender von 14-Jährigen in Leipzig gemacht. Klang so.
Und nun bringen wir einen Hit von den Beatles. Und zwar haben wir hier Misery. Misery, geschrieben von Lennon und McCartney, spielen wir ihn jetzt auf unserem Studiotisch an. Viel Spaß.
Und nicht nochmal. Und dann liefen halt die Beatles 5 Kilometer, hat der Sender wohl in Leipzig ein bisschen ausstrahlen können, wurden nie erwischt. Und sowas gibt es auch in der DDR einige hundert Mal, allein von Momenten, wo die in der Regel Stadtsicherheit oder Volkspolizei sagt, so geht's aber nicht. Das heißt, es gibt so eine Radiopraxisgeschichte, die weitgehend verschütt ist und die wir unter anderem auch in der Veranstaltung in Erfurt am Donnerstag ein bisschen ausgraben wollen. Da geht's dann aber schon mehr um das Jahr 89 im Osten.
Das war jetzt ein schöner kurzer Abriss von dem, was wir vielleicht mit diesem Begriff schon verbinden können in der Geschichte. Wenn wir hier bei uns in Erfurt irgendwie neue Leute ins Radio kriegen, dann sagen wir immer, wir sind ein freies Radio. Und dann fragen die manchmal, okay, also so wie auch in Nordhausen und in Saalfeld-Rudolstadt. Und dann sagen wir, naja, nee, also in Thüringen gibt es quasi 6 Lokalradios, die unter dem gleichen rechtlichen Begriff des Bürgerradios fungieren, aber nicht alle verstehen sich als freie Radios. Wie würdest du denn das nochmal vielleicht auseinanderklamüsern? Die offenen Kanäle gab es auch lange oder gibt es auch noch an anderen Orten. Was ist der Unterschied von solchen Konstrukten zu freien Radios?
Naja, vielleicht historisch angefangen. Offene Kanäle, Mitte 80er Jahre Westdeutschland, werden eingesetzt, oft von SPD, aber auch von CDU, befürwortet als so eine Art Feigenblatt, weil die öffentlich-rechtlichen Monopole fallen. An Privatkommerzielle kennt man ja auch die sogenannten Dudelfunksender, denen es relativ klar darum geht, Geld, Profit zu machen und das am besten mit dem Programm, was jetzt am wenigsten stört. Und das gab einen sehr großen Gegenwind gegen diese Einführung, die auch nicht nur in Deutschland, sondern ganz, nicht nur Westeuropa eigentlich, in der ganzen westlichen Hemisphäre Einzug hielt, privatkommerzieller Radios, die öffentlich-rechtlichen Monopole fallen. Die Gewerkschaften sind dagegen, die SPD ist lange dagegen und dann, als dann die Wende, die Kohlsche Wende kommt, wird es halt eingeführt. Deswegen fällt dann auch die SPD, sagt, okay, wir müssen uns damit abfinden, aber was wären denn noch Möglichkeiten? Und da ist der offene Kanal die Idee der Stunde, mit der Idee, jeder kann zu Wort kommen. Und davon haben sich die freien Radiomachenden in den frühen 80er Jahren sofort distanziert. Und haben gesagt, das ist von oben eingesetzt Und wie senden die? Die senden nach dem Prinzip der Schlange, je nachdem, zu welchem Zeitpunkt man anmeldet, man möchte senden, so wird es auch gesendet. Es gibt keinen kollektiven Prozess, keine Diskussion darüber, wann, wie soll dieses Programm klingen. Plenar zum Beispiel, bei Freien Radios heute auch noch eine Möglichkeit, sowas zu diskutieren, kollektiv zu diskutieren. Das gibt es alles nicht bei den offenen Kanälen. Und daher führt oder daher rührt so eine Unterscheidung, die Freien Radios bekämpft. Ja? Also 5 Jahre Haft war die Strafe, die im Hintergrund für die illegalen Aktivitäten lauerten. Und offene Kanäle werden eingeführt von oben, kriegen am Anfang auch sehr, sehr viel Geld. Und das sah natürlich für freie Radios anders aus. Lange anders aus. Mittlerweile ist, glaube ich, die Differenz ein bisschen geringer geworden zwischen einem offenen Kanal und einem freien Radio, aber sie ist schon noch da. Also es erklärt sich historisch und es erklärt sich je Bundesland auch nochmal sehr unterschiedlich, aber oft sind natürlich offene Kanäle etwas weniger auf Mitbestimmung aus, währenddessen freie Radios vor sich hertragen, von unten zu kommen und eine möglichst breite Konsensdiskussion an den Tag zu legen, um über Programm zu diskutieren. Das gibt es bei offenen Kanälen so nicht. Und rein theoretisch kann eben auch jeder senden. Und dieses jeder senden hieß zum Beispiel auch in Berlin Radio Germania, rechtsradikales Radio, über Jahre lang beim dortigen offenen Kanal gelaufen. Sowas würde bei freien Radios nicht laufen, weil die Statuten das nicht hergeben, die man mal zusammen beschlossen hat. Also das sind so ein paar Unterschiede, die man so ein bisschen aus der Historie überleiten kann. Und da muss man natürlich schauen, jedes einzelne freie Radio gibt über 30 Initiativen, die senden mittlerweile in Deutschland. Wenn man in die Schweiz guckt, nach Österreich guckt, sind es noch weit mehr. Die haben alle eine sehr unterschiedliche Praxis. Ja, also von einem sehr professionellen Anspruch, der eher so ein Ausbildungsmoment für Öffentlich-Rechtliches ist. Das ist in Freiburg so, das ist auch in Halle so, zu einem eher ja, sehr linken, sehr szenigen Radio in Hamburg zum Beispiel. Da gibt es durchaus Unterschiede, oder zu einem Radio in der Baden-Württemberger Provinz. Das klingt nicht nur sehr anders, das ist auch anders aufgebaut. Von mir trotzdem unter dem gleichen Namen freiem Radio. Also das macht es auch ein bisschen komplizierter, die Frage zu beantworten. Aber die Differenz offener Kanal, freies Radio, kann man schon noch aufrechterhalten.
Und die Thüringer Bürgerradios hier bei uns, ich glaube, das ist mittlerweile so eine Mischform, quasi auch vom Gesetz her, vom Gesetzgeber, von der Gesetzgeberin her gedacht, aber als ja, kuratiertes Radio, aber dennoch halt mit einer anderen Geschichte, so stelle ich es auf jeden Fall hier auch immer wieder fest. Du hast am Anfang des Gesprächs schon so ein bisschen in die Geschichte geguckt. Schon vor 100 Jahren gab es irgendwie Menschen, die meinten, sie wollen sich auch einbringen, sie fühlen sich nicht gehört. Dieses sich nicht gehört fühlen oder Themen selbst in die Öffentlichkeit zu bringen, ist, glaube ich, so eine Grundmotivation auch freier Radios. Würdest du sagen, dass so die Gründe für die Menschen, die freie Radios machen, grundsätzlich die gleichen geblieben sind von, weiß ich nicht, vielleicht im Westen aus den 70er, 80er Jahren und heute, oder hat sich das auch verändert?
Ich vermute sehr stark, das hat sich verändert. Also die neuen sozialen Bewegungen Ende der 70er Jahre, da ging es um linke Gegenöffentlichkeit, nicht kommerziell, selbst organisiert alternative Medien herstellen. Unterbliebene Nachrichten war so ein Slogan. Die Nachrichten, die unterblieben, die unterbleiben, im Öffentlich-Rechtlichen, in den Zeitungen, die wollen wir verbreiten, wir wollen denen eine mediale Stimme geben, die sonst nicht zu Wort kommen und so weiter und so fort. Schon die Begriffe Gegenöffentlichkeit, alternative Medien, das ist eine Diskussion, wie weit das heute noch eine Rolle spielt. Damals hieß das, waren es Bewegungsradios, waren es Aktionsradios, die oft koordiniert bei Anti-Atom-Protesten, bei Hausbesetzungen gesendet haben. Manche haben es regelmäßig versucht, manche nur bei solchen Aktionen. Das klingt auch schon nochmal anders. Da ist oft auch das illegal Senden an sich schon Praxis an sich. Also da geht es dann oft weniger darum, was sendet man eigentlich, sondern das Spannende ist, dass man es überhaupt tut, dass man es überhaupt hinkriegt, dass man nicht geschnappt wird von der Polizei. Das ist auch öfter passiert, gab Gerichtsverfahren und so weiter. Und da gibt es, sagen wir mal, 5, 6 Jahre, wird viel probiert, viel gelingt auch nicht. Manches gelingt auch gut. Und irgendwann wird festgestellt, wir versuchen eine Assoziation freier Radios zu gründen, weil wir eben bei diesen Zulassungen privatkommerzieller Rundfunkanbieter vielleicht auch eine Chance sehen, dass unsere Initiativen auch legalisiert werden können als nicht kommerzielle Lokalradios. Viele haben da auch gesagt von den freien Radioinitiativen in den 80ern in BRD, nee, das ist keine Option, da hören wir lieber auf zu senden, als zum Beispiel auch unter Kontrolle zu geraten. Also Medienanstalten wurden ja in der Zeit langsam gegründet. Die sind heute eng mit freien Radios in Kooperation oder diskutieren oder sind die Behörde, die das beaufsichtigt. Da haben viele in den 80er Jahren gesagt, das ist für uns völlig undenkbar. Das geht nicht. Naja, und heute, wenn man sagt 34 Mitgliedsradios, hat der Bundesverband, hat natürlich so eine Legalisierungswelle, die in den 90er Jahren eingesetzt hat, schon auch die Voraussetzungen verändert. Ja. Was vielleicht noch ähnlich ist, ist der Gedanke, sich kollektiv zu organisieren, Rundfunk zu betreiben ohne Gewinnstreben, also im Vergleich zum privatkommerziellen, und zumindest noch eine Alternative darzustellen, auch leichter verfügbar Radio machen zu können. Ja, also jemand, der eine schicke Plattensammlung hat, der kann jetzt eher beim Öffentlich-Rechtlichen mit sehr viel Aufwand nur dort Sendungen produzieren. Das geht bei freien Radios einfacher. Aber man muss schon sagen, dass mittlerweile in vielen Bundesländern die freien Radios anerkannt sind von Seiten der Gesetzgeber. Das fällt mal je nach Regierung, je nach Landesregierung ein bisschen zurück. Aber man gilt als Ergänzung. Man ist Ort demokratischer Meinungsäußerung. Man lässt Minderheiten zu Wort kommen, die sonst nicht zu Wort kommen. Da gibt es auch mal Fördergelder. Das Ganze ist auch oft experimentell oder versucht zu sein. Toll. Medienkompetenz wird erlernt. Also es sind schon Dinge, die einer Medienanstalt oder vielen Medienanstalten erstmal gefallen. Ausbildungsaufgaben werden übernommen. Und im Rahmen dessen, der praxisfreier Radios, gibt es natürlich immer auch noch aktivistische Momente. Gibt es Antifa-Radio? Gibt es soziale Bewegungen? Gibt es Amnesty-Magazine? Gibt es was auch immer? Aber das ist eben nur ein Teil. Es gibt genauso viele Leute, die einfach ihre Platten auflegen wollen und wo der Unterschied vielleicht zum offenen Kanal gar nicht mehr so groß ist. Also will sagen, die Rahmenbedingungen haben sich geändert, haben auch die freien Radios verändert. Schon aus meiner Sicht eher so ein Kompromiss. Ja? Weniger politische Radikalität als in den 70er und 80ern im Westen oder auch Anfang der 90er in Ostdeutschland. Und man hat schon viel zu kämpfen mit so Widersprüchen der alltäglichen Radiopraxis. Also einige Radios 24 Stunden zu senden, darüber haben die 70er, 80er Jahre Leute nicht nachgedacht. Es war für die völlig unvorstellbar, sich selbst so einem Produktionsdruck, Produktionszwang auszusetzen. Also da sind schon durchaus Unterschiede und das natürlich im Hinterkopf bei einer durchaus gewandelten Medienlandschaft, ne? Digitalisierung und so weiter. Das hat dann mit den 70er und 80er Jahren eher wenig zu tun. Aber der Impuls, der hat sich, würde ich sagen, noch gerettet. Aber ich glaube auch, er ist vielen Akteuren in den freien Radios und auch Hörenden, die gibt ja auch durchaus viele, die gar nicht praktisch unterwegs sind, sondern ihre Praxis im Hören, Zuhören besteht, ist diese Vergangenheit kaum oder gar nicht bewusst, bestenfalls als so eine Art glorifizierte Erinnerung in Freiburg zum Beispiel. Ja, da gab es dann viele Besetzungen, viele Polizeieinsätze, viele Prozesse. Das ist aber auch 40 Jahre her. Und es schwingt so ein bisschen mit, aber so ein richtig genaues Wissen über was ist da passiert, ist nicht so stark mehr ausgeprägt, sondern sind eher Mythen, die sich weitertragen. Ist vielleicht in Erfurt ganz ähnlich mit dem, was Anfang der 90er Jahre passiert ist. Oder hier in Halle hält sich sehr, sehr lange der Mythos. Man hat sehr viel illegal Radio gemacht in den 90ern. Das war aber gar nicht so viel, wenn man es sich mal genau anschaut. Aber so viel an Kontinuität ist nicht mehr da, an personeller Kontinuität. Und so erhalten sich dann ein paar Mythen. Und wir wollen ein bisschen an den Mythen kratzen, sie aber gleichzeitig die frühere Praxis in Erinnerung rufen und natürlich auch fragen, was hat das mit heutiger Radiopraxis zu tun. Und Touren ist ja eine große Veranstaltungsreihe. Knapp 20 Städte werden von einer Initiative unter dem Titel Anderes Radio besucht. Das ist Hamburg, Bremen, Frankfurt, aber eben auch Leipzig oder Dresden, viel in Halle, aber auch am Donnerstag in Erfurt. Und da bringen wir ein bisschen was zu Gehör, was einem aus meiner Sicht kaum bekannt ist, und diskutieren mit Leuten, die das in den 70er, 80er Jahren gemacht haben, aber auch heute noch tun oder eine Idee haben, was könnte das sein? Oder eine Vorstellung haben, was könnte das sein, freies Radio im Jahr 2023?
Das wäre auch meine nächste Frage gewesen, was da an diesem Donnerstag eigentlich hier bei uns passieren soll. Und du hast jetzt schon ein bisschen was dazu gesagt. Vielleicht die Anschlussfrage, warum machen wir das? Warum braucht es diesen Diskurs?
Also A ist es, glaube ich, ganz gut, sich selbst die eigene Praxis und eigene Geschichte so oft wie möglich zu hinterfragen. Das zweite ist der 100-Jahre-Anlass. Also die Öffentlich-Rechtlichen, das nimmt schon zu an eigener 100 Jahre Radiobespielung im Öffentlich-Rechtlichen. Und da gibt es mal eine Gala, 100 Jahre Radio oder irgendwie eine Art Revue. Und dann, das habe ich gestern gesehen, unter der Überschrift 100 Jahre Radio werden dann DAB Plus Empfänger verschenkt beim Hessischen Rundfunk. Oder es gibt so eine, es gibt diverse Sendereien, die dann so eine Technikerzählung machen. Und dann kam der böse nationalsozialistische Rundfunk irgendwann dazwischen und hat den Rundfunk missbraucht, was auch eine schräge Erzählung ist. Da gibt es also Ansätze zu sagen, naja, es gibt auch andere Vorstellungen, Radio zu nutzen. Die gab es in den letzten 100 Jahren an sehr, sehr vielen Momenten. Die tauchen da jetzt nicht auf. Im Feuilleton, im Öffentlich-Rechtlichen oder wenig auf im Öffentlich-Rechtlichen Radio bei diesem 100-Jahr-Event, Erinnerungsmoment. Und das daran zu erinnern, das hervorzurufen, da bieten sich natürlich die Praxisbeispiele der freien Radios ganz gut an. Und gleichzeitig soll es natürlich auch eine Frage sein, also das Jubiläum als Anlass, wie sehen sie denn aus, die rauen Radio-Wirklichkeiten freier Radios? Wofür braucht es das noch? Braucht es das überhaupt noch? Und wie soll sie aussehen in die Zukunft? Ja, also dieses Spannungsverhältnis, dem eigenen Anspruch mal auf die Finger zu klopfen, ist, glaube ich, auch schon ein ganz wichtiger Moment, darüber nachzudenken. Und allein das Wühlen auf Dachböden und das Finden alter Kassetten, illegaler Radiopraxis, das macht auch ein bisschen Spaß. Und dann zum Beispiel einfach mal zum Hören zu bringen, na, ist die Stimme gleich weg. Und zum Beispiel mal zum Hören zu bringen, wie klang denn zum Beispiel Radio P im Prenzlauer Berg 1990? Und da kann man natürlich Dinge einfach mal hervorkramen. Könnte ich auch machen. Wir können mal kurz reinhören. Radio P im Prenzlauer Berg, spannender Sender. Die haben relativ offen angefangen zu senden. Das neue Forum kam vorbei. Diverse Punk-Live-Momente Anfang des Jahres 1990. Irgendwann kam Post und Polizei, damals noch Post und Polizei der DDR. Und dann hat sich die Sendepraxis verändert in Berlin, im Prenzlauer Berg, von sehr offen, wir sagen, wo das Sendestudio steht und kommt alle vorbei. Und dann kamen Kids und haben gesagt, wir finden einen Abenteuerspielplatz im Prenzlauer Berg sehr schön. Und sie wurden nicht interviewt, sondern haben einfach eine Stunde selbst gesendet. Die Praxis hat sich dann verändert und klang dann eher so.
War Knochengirl, Chocolate, Love und Dad. Es tut mir wahnsinnig leid, dass ich jetzt hier reingehen muss in diese wunderbare Sendung, die wir vor kurzem aufgezeichnet haben. Das gibt so ein paar Sachen, die uns ein bisschen beunruhigen. Hier fahren so ein paar Autos umher von der Post und so, die sind da gesehen worden. Und wir werden morgen weitermachen. Um 19 Uhr hoffen wir, dass wir morgen pünktlich drauf sind, wieder von einem ganz anderen Ort. Und die Leute im Paiwan grüßen wir herzlich, die können ja nach Hause fahren. Wir machen jetzt Schluss. Bis morgen. Tschüss.
Also die mussten dann vorproduzierte Sendungen in Permanenz spielen, weil sie einfach Angst hatten, zu Recht Angst hatten, dass die Gegenseite, die staatliche Seite, die Repressionsseite ein bisschen zu schnell ist und sie dabei erwischt. Das war dann sehr nah an der Praxis, die es auch in den 70er und 80er Jahren im Westen gab, in der BRD gab, in der alten BRD gab. Das als ein Beispiel, Radio P, Prenzlauer Berg in Berlin, zu einer Zeit, wo ja in Erfurt auch so einiges passiert ist.
Über viele dieser Dinge und auch anderes werden wir am Donnerstagabend sprechen. Vielleicht haben wir jetzt der einen oder dem anderen Lust gemacht, vorbeizukommen. 19 Uhr, Gotthardstraße 21, da ist unser Radio und auch unser Veranstaltungsraum. Alex, du wirst auch dabei sein. Ich freue mich auf den Abend und danke dir jetzt schon mal für die ersten, ja, vielleicht ansprechenden Einblicke ins Thema. Danke.
Bis Donnerstag, 19 Uhr.